ARD Sounds.
Mein Name ist Michael Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps und ihr hört
Best of Beefs.
Hier bei Too Many Tabs, der Podcast.
Jetzt geht's auf die Fresse!
Es wird viel gestritten heute bei Too Many Tabs!
Schau dir die Fresse rein!
Herzlich willkommen in ARD Sounds. Das ist euer gewohnter Vibe, wie ihr ihn von uns kennt. Wir sind gerade im Sommerurlaub tatsächlich, aber wir haben trotzdem jede Woche ein Best-of mit den besten zusammengeschnittenen Tabs, die wir hier so Woche für Woche besprechen. Und diese Woche haben wir uns ein besonderes Thema ausgedacht. Nämlich Beef, Streits, Kriege, Spezikrieg, noch und nöcher. Für alle, die mal die ganze Historie endlich wissen wollen.
Wir hatten noch Emu-Krieg, Cola-Krieg, Ameisen-Krieg, sämtliche Geschichten von irgendwelchen Celebrities, die gegeneinander gebitcht und gebieft haben.
Diese ganzen Streitigkeiten passen ja gar nicht in eine Folge.
Nein.
Aber wir haben trotzdem unser Bestes versucht, beziehungsweise unsere Cutterin Henny.
Sie hat eine erlesene Auswahl getroffen.
Und da freuen wir uns jetzt natürlich drauf und gehen nochmal direkt rein. Viel Spaß.
Wir schauen aus deutscher Sicht auf viele große, bedeutsame Kriege zurück. Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt, aber sehr bedeutend für unser Land, für die deutsche Kultur. Es ist der Spezikrieg.
Erstmal, ich weiß gar nicht, worum es geht, aber es klingt nach einem Krieg nach meinem Geschmack.
Ich hole dich mal volkstümlich ab.
Ein prickelnder Krieg wird
wie
das.
Wie stehst du zu Spezi?
Oh, ich liebe Spezi. Das ist eins meiner Lieblingsgetränke.
Wir dürfen hier im NDR natürlich keine Werbung machen. Das ist jetzt keine Werbeveranstaltung für Spezi. Das hat Nachrichtenwert, lieber NDR. Wir beide sind leider Softdrink-Fans und ich muss sagen, ich liebe Spezi.
Ich liebe Spezi auch und ganz wichtig ist, mehr Limonade als Cola.
Ja, also Cola ist mir oft zu sehr Cola, Mate ist mir oft zu sehr Mate, Limo knallt nicht und Spezi hat alles. Koffein, es schmeckt mehr nach Orange als Fanta, ist gerade köstlich.
Das ist einfach eine prickelnde Erfrischung auf der Zunge.
Ja, keine Werbung. Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch, aber Spezi kommt aus Bayern. Aus deiner Heimat.
Ich weiß.
Wusstest du das?
Ja klar, wir sind stolz wie Oscar.
Und dann war dir ja vielleicht auch klar, dass Spezi kein Eigenwort ist, ne? Also man sagt ja Spezi eigentlich immer, sobald man irgendwie Cola und Fanta zusammenmixt. Aber das ist ja ein Markenname.
Es ist ein Markenname, ähnlich wie zum Beispiel Tempo oder so, das quasi ein Markenname ist und man das dann aber mit dem Produkt verbindet.
Oder Ceva oder so.
Oder Ceva, genau. Man sagt es dann zu jeder Küchenrolle, ja. Weil sich das irgendwie so durchgesetzt hat. Aber es ist eigentlich, ist Spezi eine Eigenmarke.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich dich überhaupt noch schocken kann mit Spezi-Fakten. Aber Spezi ist ja die Abkürzung von, Achtung, Spezialmischung.
Das wusste ich nicht.
Mindblowing, oder?
Spezialmischung,
super kreativ, erfunden in den 50ern von einer kleinen Augsburger Brauerei, nämlich Riegele. Die sind heute ganz wichtig. Also es ist irgendwie so ein altes Brauereiding, die alte Tradition, Cola und Orange zusammenzumischen. Auf jeden Fall gehen alle anderen Cola-Mix-Getränke darauf zurück, auf diese Erfindung. Also Spezi darf sich nur das Original nennen. Das haben die sich schon 56 eintragen lassen als Warenzeichen. Anfänglich hieß halt das Bier so und dann haben sie in den 60ern die Spezialabfüllung KM, Cola-Misch, abgefüllt.
Aha.
Also Spezi ist das Original von Riegel. Und deswegen müssen sich andere Cola-Orange-Mix-Getränke auch anders nennen. Zum Beispiel Schwippschwapp.
Oder Mezzomix.
Ja, oder Mischmasch oder so.
Ja.
Ist leider so, auch so ein bisschen peinliche Namen wie Mischmasch. Ich hasse das ja, so Speisen und Getränke mit peinlichen Namen zu bestellen.
Wenn man dann so einen Sommerwind bestellt.
Ja, genau. Also ich verdurste lieber, wie Dieter Thomas Heck, bevor ich mir einen Mischmasch bestelle. Das ist wirklich, wirklich unangenehm. Aber kommen wir mal zum Spezi-Konflikt. Also, es gibt zwei Brauereien, die streiten seit Jahren darum, wer darf sein Getränk jetzt Spezi nennen. Denn es gibt zwei Brauereien, die den Namen benutzen. Die Brauerei Riegel, das Original aus Augsburg, und der Paulaner-Konzern. Und das ging jahrzehntelang gut, weil die Brauereien eine Vereinbarung hatten. Also Riegele hat Paulaner in den 70ern die Erlaubnis erteilt, den Namen zu benutzen. Damals für einmalig 10.000 Mark. Das ist natürlich ein ziemlich schlechter Deal.
Das ist ein sehr schlechter Deal. Vor allem Paulaner Spezi, das ist schon ein gesetzter Begriff.
Komplett. In jedem Kiosk irgendwie. Und 10.000 Mark, das ist echt, na, ist nicht so gut gelaufen irgendwie.
Und sich jetzt über den Tisch ziehen lassen ein bisschen.
Ja, oder es war damals einfach ein Nischengetränk. Und sie hätten halt nicht erwartet, dass das so durch die Decke geht. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall Natürlich will Paulaner sein Getränk als Spezi auch verkaufen, einfach weil es super catchy ist. Paulaner Spezi. Und jetzt sagt Riegele aber, der Erfinder, dass der Markenname natürlich heute viel mehr wert ist als diese 10.000 Mark und wollte diese Lizenzvereinbarung kündigen, die sie mit Paulaner 74 getroffen hat. Dagegen hat Paulaner jetzt geklagt. Also es geht um sehr viel Geld. Es geht um 10 Millionen Euro in diesem bizarren Streit.
Alles
also
wegen Spezi.
Richtig Beef. Richtig Beef. Alles wegen dem Spezi. Und da finde ich auch ein geiles Zitat vom Riegele-Anwalt. Es geht uns nicht darum, Paulaner Spezi zu vernichten.
Das ist ja eine Sitcom.
Das ist super aufgeladen irgendwie. Das ist so Brauereistolz irgendwie mit drin. Sie sagen, dass sie halt einen Ausgleich dafür wollen, dass sie über Jahre halt diesen Markennamen aufgebaut haben. Und Paulaner profitiert ja quasi davon mit, ne? Also Paulaner ist eine große Brauerei und jetzt will Riegele einfach mehr Geld dafür, beziehungsweise Paulaner eine richtige Lizenz verkaufen. Und Paulaner sagt dazu: Seit fast 50 Jahren gibt es Spezi von Paulaner und Riegele. Jedes hat seinen eigenen Geschmack, jedes hat seine eigene Aufmachung, jedes hat seine eigenen Fans und damit seinen Platz im Regal verdient.
Es ist ganz schön staatstragend.
Es ist staatstragend, es ist Pathos, es ist alles mit dabei in diesem Gerichtsstreit. Was ich auch geil finde, ist, dass die Pressesprecher und Brauereichefs und so alle immer in so Trachtenjacken auftauchen, natürlich, auch vor Gericht. Und das alles sagt so, die uralte Zunft der Spezi-Brauerei.
Oh Mann, ich finde geil, wie in diesem Spezi-Streit so viel Lokalpatriotismus aussteckt, halt so viel Ehre.
Ja, so ein random Softdrink, der irgendwie so eine deutsche Traditionsgeschichte mitträgt.
Jetzt katteln sich diese Spezi-Firmen so.
Ja, pass auf, letzte Woche kam es dann zum Gerichtsurteil am Landgericht München 1. Es ist so ein bisschen David gegen Goliath, ne? Also so die kleine Augsburger Familienbrauerei gegen den Großkonzern Paulaner. Und eigentlich dachten auch alle, dass die beiden Brauereien sich außergerichtlich einigen. Ist es dann nicht so gekommen, sondern zu einer historischen Entscheidung vor Gericht. Paulaner hat Recht bekommen. Also Paulaner darf sich jetzt weiter Spezi nennen. Die Vereinbarung von 1974 besteht fort.
Obwohl sie es nicht erfunden haben.
Das ist echt scheiße gelaufen für Riegele.
Es wird die Paulaner Spezi ist in meinem Kopf auch viel prominenter und größer.
Es wird es jetzt erstmal beides weitergeben. Also Paulaner ist natürlich happy mit der Entscheidung und Riegele ist nicht zufrieden. Sagen, sie hätten da ein anderes Rechtsverständnis und die wundern sich, dass es eben als Abgrenzungsvereinbarung gesehen wird und nicht als Lizenzvertrag. Der wäre nämlich kündbar gewesen. Whatever, das ist jetzt was für JuristInnen. Also hier kann man einen Deep Dive machen in die Welt der Lizenz- und Markenrechte. Es ist auch ein relativ komplizierter Fall, da habe ich mich da nicht weiter reingestürzt. Es wird auf jeden Fall erstmal beides weiter gleichberechtigt geben, aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Also das Landgericht hat noch eine Berufung zugelassen. Ich werde das weiter gebannt verfolgen. Ich finde, das ist eine deutsche Erfindung und ein iconic Gerichtsverfahren, der Spezi-Krieg.
Ja, ich sehe da auch wirklich so einen großen Dreiteiler in der ARD mal. Irgendwie der Spezi-Krieg mit Heino Fer ich ja. Und Veronika Ferres, weißt du,
Benno Fürmann.
Ja, Benno Fürmann, so ein schönes History-Drama.
Alle in so Trachten, ja, die so Spezi in der Hand haben, mega. Und es gab auf jeden Fall, ich habe noch ein bisschen was rausgefunden, es gab noch einen weiteren Spezi-Krieg, nämlich 2020, da hat Riegele schon mal eine Brauerei verklagt, die ihr Getränk Spatzi genannt hat. Und ganz ehrlich, völlig zu Recht, die sollten schon verklagt werden aus Cringe-Gründen.
Ja.
Ganz schlimm. Die Spatzi-Brauerei, das Langbräu im Fichtelgebirge.
Nein.
Hatte nämlich überhaupt gar kein Geld für Anwälte. Wir haben leider keine Kriegskasse, war das Statement. Also es ist irgendwie ein Thing, dass man sich um Spezi streitet. Das Spatzi-Getränk stand exakt einen Tag im Supermarkt im Regal. Da hat Riegele schon sich direkt gemeldet mit einer einstweiligen Verfügung.
Wie schnell die auch sind, dass sie das sofort gemerkt haben.
Die mussten alle Plakate
Spatzi abhängen. Muss verklagt werden Spatzi sofort.
Spatzi muss weg. Die mussten...
Spatzi muss weg.
Die mussten dann sofort alle Plakate abhängen, ihre Internetwerbung löschen und alle Spatzi-Shirts, die sie schon bedruckt hatten, zerschreddern. Es ist auch wirklich ein bisschen dumm. Also vor allem, weil sie es auch beworben haben mit Spatzi, don't call it Spezi.
Nein!
Ganz ehrlich, selber schuld.
Oh nein.
Da musste ich so lachen über diesen Halbsatz in diesem Artikel. Jetzt stehen wir wieder ganz am Anfang, sagt der 36-Jährige, der Spatzi nicht mehr in der Öffentlichkeit erwähnen darf. Das ist so richtig schief gegangen.
Hoppala.
Ja, selber schuld. Also... Riegele Spezi, die Original Spezi Front, die sind sehr klagefreudig. Mir ist aufgefallen, Riegele ist richtig versessen darauf, diesen Status als das Original so zu halten, wie sie selber singen. Das ist der Spezi-Werbejingle. Ich kannte den nicht. Der ist ja ultra catchy.
Der ist super.
Spezi ist spitze, trinkt das Original. Ich find's mega. Ja. Das ist mir vorher noch nie untergekommen. Und dann bin ich in ein kleines Rabbit Hole abgetaucht, nämlich das Spezi-Werbeuniversum. Ich zeig dir jetzt mal eine extrem verstörende Werbung von 1997. Da ist so ein Verkäufer an einem Stand mit Erfrischungen und da sieht zwei Kinder näher kommen, Zwillinge. Und ich finde, der macht so ein bisschen komische Geräusche, wo die Kinder da ankommen.
Guck mal. Zwei Spezi, bitte. Zwei Spezi, bitte.
Es sind irgendwie so zwei Psycho-Zwillinge, die zwei Spezi bestellen. Und dann gibt der Verkäufer ihnen das falsche Spezi und dann schreien diese Zwillinge.
Nein, wir wollen Spezi, das Original.
Nein, wir wollen Spezi,
das Original.
Das ist unser deutsches Shining, dieser Werbung.
Das Original, das zieht sich komplett durch diese Riegele Firmengeschichte. Es ist immer sehr betont. Und die allerbeste Werbung fand ich 2003, Kinowerbung, wo es wieder um die Alleinherrschaft im Spezi-Game geht. Und das ist ohne Scheiß ein sicker Diss-Track gegen Mischmasch.
Nur das hier geht an alle Spezialisten dieser Zeit, weil von München bis nach Hamburg jede Party nach Saft schreit. Keine Kompromisse mehr, her das Original. Denn Mischmasch ist lasch und mir sowas von egal. Der echte Safter.
Denn Mischmasch ist lasch und mir sowas von egal. Vernichtend, oder? Mischmasch ist lasch?
Ja.
Das ist schon, ich weiß nicht, ob man sowas darf eigentlich.
Gibt direkt ein neues Gerichtsverfahren.
Ja, ich finde das wirklich krass. Auch diese Betonung auf das Saft drin. Ich habe mal auf der Flasche nachgeguckt, 2,3% Orangensaft. Aber ja, also es schmeckt fantastisch, da müssen wir gar nicht drüber streiten. Und ich finde es wirklich krass, dass so eine kleine bayerische Familienbrauerei mit allen Mitteln ständig vor Gericht und auch in Rap-Form versucht, irgendwie ihre Erfindung zu verteidigen. Mal mehr und mal weniger erfolgreich. Der Spezi-Krieg ist ja noch nicht vorbei.
Ich habe heute ganz wunderbare Tipps mitgebracht von unserer Hörerin Esther.
Hallo, hier ist Esther. Ich habe gerade meine Tabs offen zum großen Emu-Krieg, der in den 30er Jahren in Australien stattfand. Und zwar haben drei Kriegsveteranen beschlossen, mit Maschinengewehren und allem, was sie hatten, gegen eine riesige Emu-Herde vorzugehen, weil die den Bauern ihre ganze Ernte auf den Feldern wegfutterte. Das Ganze soll jetzt auch als Musical und Film adaptiert werden. Viel Spaß!
Yes, Emo-Musical.
Ja, ich habe mich auch gefreut, weil sonst sagen wir immer am Ende unserer Tabs, es müsste mal ein Musical oder ein Film sein und diesmal ist es das bereits. Das ist ganz geil. Wir haben es ja gerade eben gehört, es ist eigentlich eine Geschichte, da prädestiniert für Too Many Tabs. Von den Leuten, die euch den Spezi-Krieg und den Kriegsbären Wojciech gebracht haben, kommt heute der große Emo-Krieg von 1932. Eine Geschichte, die von der Presse als einzigartig in der Geschichte der Schädlingsbekämpfung betitelt wurde. Die Story ist, wir befinden uns im Jahre 1932 in Australien. Deutschland ist gerade in der Zeit mit anderen Dingen beschäftigt, während in Western Australia eine große Dürre ausbricht. Und weil die Trockenheit so groß war, da hat sich eine Herde von Emus gebildet, die eigentlich Einzelgängertiere sind und gar nicht im Rudel auftreten, aber durch diese bestimmten Witterungsverhältnisse waren die eben zusammen auf Nahrungssuche und wanderten
Durst.
So umher. Die hatten Durst und Hunger.
Aber wie
und
machen
alles.
Emus nochmal? Was machen die für Geräusche?
Ich weiß nicht.
Ich mach einen Tab auf.
Ja, guck mal, wie Emus klingen. Das sind diese großen Laufvögel auf jeden Fall.
Ich finde die richtig cool. Dieses Grummeln? Ist das der Emu?
Sowas. Naja, jedenfalls so sind die da so umhergewandert und schließlich auf Feldern gelandet, in so einer kleinen westaustralischen Siedlung. Und nicht wenige, es waren 20.000 Emus geschätzt, sind da von jetzt auf gleich rumgelaufen und plötzlich aus out of nowhere
20.000
auf diesen Feldern erschienen und haben die natürlich zerstört, also haben die niedergetrampelt von jetzt auf gleich.
Stell dir mal vor, du bist da irgendwo auf deiner Farm und auf einmal kommen 20.000 Emus.
So aus. Du trinkst so morgens deinen Kaffee, bist so ein kleiner Bauer da, willst einfach nur dein Feld pflügen und dann scheiße.
Du hörst sie schon aus 100 Metern Entfernung und dann erscheint am Horizont 20.000 Emus mit scharfen Schnäbeln und die haben Hunger.
Scheiße. Das ist wirklich so. Ja, das ist einfach ein schlechter Start in den Tag, wenn man das hat. Und die Bauern haben sich natürlich sofort gedacht, what the fuck, verpisst euch von unseren Feldern. Sie mussten einfach dringend diese 20.000 Emus loswerden und wussten nicht genau, wie. Und die Emus natürlich auf dem Feld gestanden, zero fucks given und haben da einfach rumgetrampelt wie sonst was und haben da ihr bestes Leben gelebt. Es kam für die Bauern wirklich erschwerend hinzu, dass gerade Weltwirtschaftskrise war und man mit den Weizen, die sie da eben angebaut haben, gerade eh nicht so gut über die Runden kam. Das heißt, deren ganze Existenzgrundlage war bedroht aufgrund von
dieser Emus.
Ja gut,
aber die Existenzgrundlage der Emus ja wohl auch.
Ja, bestimmt auch. Ich weiß, also willst du dich direkt jetzt auf eine Seite schlagen, der Emus oder der Bauern?
Gefühlt bin ich auf der Seite der Emus.
Ich glaube, ich auch.
Die waren halt nun mal da auch zuerst. Wahrscheinlich.
Nein, das war doch schon das Feld der Bauern.
Ja, aber
die sind da ja auf das Feld gegangen. Aber die Natur holt sich halt das Feld zurück, wenn Trockenheit herrscht.
Ja, genau.
Vielleicht ist es so, weißt du, wie Jurassic Park. Die Natur findet ihren Weg.
Ja.
Also dann sind diese Emus da rumgetrampelt mit ihren T-Rex-Beinchen und haben dieses ganze Feld zerstört. Und die Siedler sind dann auf die einmalig geile Idee gekommen, zu sagen, Moment mal, wir beschweren uns jetzt bei der Regierung von Western Australia und fordern einen militärischen Einsatz gegen diese verschissenen Emus. Weil diese Bauern, die da waren, die waren auch ehemalige Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg und die haben sich einfach gedacht, okay, das ist jetzt einfach die Lösung. Und die Regierung...
Wir brauchen Munition.
Wir brauchen Munition. Die Regierung hat einfach gesagt, ja, machen wir. Und hat wirklich am 1. November 1932 drei Soldaten auf die Felder geschickt. Und der Befehl lautete, beschaffen Sie uns 100 Emu-Häute.
What?
Also das war quasi, sie haben so einen inoffiziellen Auftrag gebraucht. Und sie haben den Emus den Kampf angesagt.
These are some of the unfortunate farmers whose wheat crops have been trampled down by hordes of emus. But they're hopeful of getting rid of the pest at last. They've never used this sort of scarifier before, but things are desperate, and it's war to a finish this time. The scouts of the advancing army have keen eyesight, and in order to get close to the main body, our lads have to do some real stalking, with the enemy watching events through their periscopes, raised up over the heads of corn.
Also es ist ein echter Nachrichtenclip.
Das ist so eine Mischung aus so National Geographic und Kriegsdoku.
Ja, wirklich. Also man sieht da wirklich Original-Filmmaterial aus dieser Zeit, wo einfach diese Emus auf den Feldern herrschen. Wir verlinken das auch nochmal in unserer Story, weil das ist wirklich einfach ein absurder Anblick. Also dass es auch damals gefilmt wurde, finde ich auch geil.
Ja.
Und vor allem auf der anderen Hälfte des Erdballs einfach
Weltkrieg.
Zweite Weltkrieg und die kümmern sich um die scheiß Emus da, wirklich. Und was sich dann halt rausgestellt hat, und das ist jetzt eigentlich der ganze Fun an der Geschichte, ist, dass es gar nicht so einfach ist, gegen Emus Krieg zu führen, weil die sind nämlich schlau und wendig. Und die Soldaten haben bereits am ersten Tag einen Großteil ihrer Munition verschossen und nur wenige Emus getroffen. Und dann wurde der erste Einsatz auch sehr schnell abgebrochen und beim zweiten Einsatz sind sie direkt damit Maschinengewehren aufs Feld gezogen.
1-0 für die Emus.
Wirklich, 1-0 für die Emus. Pass auf, es geht weiter. Die sind dann mit Maschinengewehren auf die Felder gegangen. Da ging es dann schon ein bisschen besser. Da wurden 40 Emus erlegt, aber das ist natürlich immer noch im Vergleich zu 20.000, die da rumgerannt sind, immer noch viel zu wenig. Da hat sich dann nämlich einfach rausgestellt, ja okay, die können halt auch sauschnell laufen, also 50 km/h im Fluchtmodus. Außerdem kann man Emus nur schwer erschießen, weil die Kugel von dem Maschinengewehr...
Die haben
nur,
so viele Federn.
Die haben so viele Federn und die geht nur in diese Fettschicht der Haut rein. Also die dringt quasi gar nicht da rein, wie so Superman.
Ja.
Also es tut bestimmt weh und die rennen dann weg, aber die werden halt nicht getötet dadurch. Emus sind nahezu...
Der Endgegner.
Wirklich unerschießbare Tiere. Der Emu ist ein unerschießbares Tier. Ist das nicht abgefahren?
Ja.
Was auch ein geiler Fact ist, die haben dann angefangen, sich so zu rufen und zu warnen, wenn die Menschen sich von der anderen Seite reingepirscht haben. Also 20.000 Emus gegen drei Menschen und die Menschen sind einfach komplett gescheitert.
Haben die auch so gehackt mit den Schnäbeln? Die haben so super scharfe Schnäbel,
ja, oder? Die Menschen waren ja von weiter weg, also die haben geschossen. Ich glaube, die war kein 1-zu-1 Kampf. Habe ich mich aber auch gefragt, wie viele Emus bräuchte es, um dich zu erlegen?
Weißt
zum
du noch beim Dschungelcamp, wo die Prüfung war mit den Emus, wo die auch so gehackt haben?
Strauße waren es da, glaube ich.
Strauße,
ja. Da
oder
waren ja am nächsten Tag ganz blau. Einfach eine Foltermethode.
Ja.
Meinst du, du könntest einen einzigen Emu erlegen?
Ich will es gar nicht versuchen. Ich will, dass die Emus auf meiner Seite sind.
Sie haben es wirklich nur geschafft, 100 Emus in einer Woche zu erlegen. Es ist bis heute nicht überliefert, wie viele Emus tatsächlich in diesem Krieg gefallen sind. Da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen. Und es war wirklich so eine richtige Fail-Parade. Also sie haben sogar versucht, ein Emu zu überfahren mit dem Auto. Wobei es da auch die Story gibt, dass dieses eine Emu sich wohl geopfert hat für die anderen Tiere, um die Menschen abzulenken, damit drei von den Geschwistern, Brüdern irgendwie fliehen können.
Okay.
Ich weiß nicht genau, ob das stimmt oder ob das so Legendenbildung
ist. Ja, das sehen wir dann alles im Musical.
Das sehen wir dann genau in dem historischen Musical.
Aber dann Hugh Jackman auch so, als Anführer Emu.
Mit so riesigen Kostümen wie bei Lion King,
ja.
Sowas. Jedenfalls hat sich dieses Tier, was sich dann angeblich geopfert hat, hat sich dann komplett im Lenkgetriebe verhakt und dann ist dieses Auto in einen Zaun gefahren, weil sie die Kontrolle über das Auto verloren haben. Also die haben auch scheinbar mit so Strategien die Menschen irgendwie ausgetrickst und in die eigenen Fallen gelockt. Also die sind dann selber mit dem Auto irgendwo dagegen. Also es sind ganz viele abstruse Geschichten. Ganz toller Satz aus dem Artikel im Spiegel auch. Die Stimmung begann zu kippen zugunsten der Emus. Das finde ich so geil, so eine Kriegsberichterstattung.
In Westaustralien nichts Neues.
Ja. Mit Albrecht Schuch und Daniel Brühl als ja. Emus. Der verheerende Zwischenstand am 8. Oktober, 2500 Schüsse, nur 200 Emus tot. Also sie haben wirklich einfach den Krieg gegen die Emus verloren. Es hat sich über Jahre hingezogen. Es hat in den Jahren 1934, 1943 und 1948 immer wieder Forderungen von diesen Bauern gegeben, für neue militärische Einsätze, um die Emus zu vertreiben. Und es hat sich wirklich, ich habe alles probiert, Maschinengewehre, Gift, Auslobung von Prämien für das Aufsammeln von Emu-Eiern, Einfangen. Alles hat nichts geholfen, bis dann endlich die Regierung einen 135 Meilen langen Zaun finanziert hat. Und so haben sie die Emus dann quasi auf die andere Seite bekommen und dann sind die nicht mehr auf diese Felder gerannt. Alles ein riesen finanzieller Aufwand und einfach, also die haben einfach den fucking Krieg gegen die Emus verloren.
Legendär.
Powerful.
Ja.
NDR. Das Spezikrieg-Update.
Caro, wir haben seit langem mal wieder ein Spezikrieg-Update zu vermelden.
Ja, Miguel, wir hatten diesen Krieg schon mehrfach für vorbei erklärt oder wir haben an einen Waffenstillstand geglaubt, aber die Gerüchte stimmen. Der Spezikrieg in Deutschland ist erneut entflammt. Ein scharfer Geruch nach Cola und Orange zieht erneut über die Lande. Viele HörerInnen dieses Podcasts schauen mit von viel Kohlensäure tränenverschleierten Augen auf die aktuelle Nachrichtenlage.
Caro, kannst du uns vielleicht noch mal kurz erklären, worum es beim Spezikrieg überhaupt geht. Vielleicht ein kurzer historischer Abriss für unsere HörerInnen da draußen.
Gerne, Miguel. Also die Traditionsbrauerei Riegele aus Augsburg hatte 1956 beim Deutschen Patentamt schon den Namen Spezi für ihr Cola-Mischgetränk eintragen lassen. Dann kam das Konkurrenzgetränk der Münchner Brauerei Paulaner auf den Markt in den 60ern. Und in den 70ern haben sie dann eine Koexistenz- und Abgrenzungsvereinbarung geschlossen. Riegel hat gesagt, Paulaner, ihr dürft ebenfalls den Namen Spezi für euer Getränk verwenden. In den letzten Jahren, wir haben berichtet, ist allerdings ein Streit entbrannt, denn Riegele wollte nun einen Lizenzvertrag schließen und von Paulaner Geld für die Verwendung dieses Namens Spezi bekommen. Riegele hat Paulaner verklagt, der Spezi-Krieg ging vor das Landgericht München und im Oktober 22 fiel die Entscheidung zugunsten von Paulaner aus. Paulaner Spezi war gerettet. Die Original-Spezi-Brauerei Riegele hat seine Berufung vor dem OLG zurückgezogen, jedoch nicht ohne Verbitterung. Jetzt schien der Spezi-Krieg beendet. Allerdings, wir haben im letzten Jahr auch darüber berichtet, dass es weiterhin brodelte im großen Limo-Cola-Kessel. Denn die Brauerei Riegele formte eine Allianz, eine Entente mit der Brauerei Krombacher, die ihrerseits ein eigenes Krombacher-Spezi auf den Markt brachten, in Zusammenarbeit mit Riegele. Und der Riegele-Geschäftsführer hat dazu gesagt, das ist der Bündnispartner, nach dem wir lange gesucht haben. Pikant an dieser Sache, das neu gelaunchte Krombacher-Etikett wies erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Etikett der Paulaner Spezi rauf, eine klare Kampfansage.
Soweit, so gut. Und was ist jetzt aktuell passiert? Warum ist der Spezi-Krieg wieder aktuell?
Der Spezi-Krieg tobt jetzt wieder, denn eine neue Kriegspartei betritt das Schlachtfeld. Der Getränkehersteller Behrensen aus dem Emsland mit seinem Konkurrenzprodukt Mio Mio Cola plus Orange Mische. How dare you? Paulaner verklagt nun Behrensen aufgrund des Flaschendesigns. Paulaner sagt nämlich, das Flaschendesign der Mio Mio Mische ist unserem Paulaner Spezi zu ähnlich. Das Landgericht München I bestätigt, es gibt eine Klage. Seit dem 21. November 2024 ist diese Klage anhängig. Noch gibt es aber keinen Verhandlungstermin. Und das sind mal Neuigkeiten. Miguel, ich habe mich für diesen Spezi-Krieg mal wieder auf äußerst unangenehmes, lebensfeindliches Terrain gewagt, nämlich auf LinkedIn diesmal. Dort gibt es ein Statement des Behrensen CEOs Oliver Schwegmann. Achtung, 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 aufgepasst, ich muss euch alle warnen. Hier gibt es zwei Produkte, die sehen so täuschend ähnlich aus, dass man sie nicht voneinander unterscheiden kann. Lachsmiley, Lachsmiley, Zinkersmiley. Warum ich das lustig finde? Bla bla bla, dann erzählt er, dass nämlich der Marketingchef von Behrensen mit 25 in seiner Studenten-WG in Berlin eine iconic, kultige Tapete hatte, die dann jetzt als Vorlage wohl dient, dieses coole Design für die Mio Mio Cola plus Orangemische als Hommage. Liebe Hashtag Paulana, echt jetzt. Wie laufen solche Entscheidungen bei euch ab, eine andere Marke abzumahnen und vor den Kadi zu ziehen? In welchem Rabbit Hole muss man feststecken, bevor man einen solchen absurden Prozess lostritt? Ja, wissen wir auch nicht, wie man in einem Spezi-Rabbit Hole
das sind
feststecken
ja
kann.
Unglaubliche Neuigkeiten.
Das
Caro.
Sind unglaubliche Neuigkeiten. Ja, alte Tapete oder geklaut bei Paulana, wissen wir nicht. Bildet euch gerne selbst ein Urteil. Wir werden diese Klage und den deutschen Spezi-Krieg natürlich weiter beobachten und halten euch auf dem Laufenden.
Unglaublich viele Tabs zum Thema Ameisen. Die Videos haben vielversprechende Titel wie Fire Ants vs. My Hand oder Oh No, I Started an Ant War.
Der hetzt Ameisen gegeneinander auf?
Genau. Es wird auch ein bisschen, ich muss nachher auch ein paar kritische Töne ansprechen, ja, muss ich sagen. Fire Ants React to Donald Trump. Also der hat auch immer, also die Ameisen, also folgendes Video ist es, er hat einen Donald Trump aus Zucker in sein Terrarium gegeben und hat geguckt, wie die Ameisen diesen Zucker Donald Trump töten quasi, also wie die den aufessen. Und okay. Es gibt aber auch mit Hillary Clinton.
Ah, okay, clever.
Also clever, er will da so ausgewogen bleiben, irgendwie, keine Ahnung. Um mal jetzt so ein Gespür für diese Videos zu bekommen, habe ich einen kleinen Clip. Dazu brauchen wir aber einen gewissen Kontext. Es geht in diesem Video darum, dass ein Ameisenvolk namens Phoenix Empire in ein neues Terrarium kommt mit fliegenden Bergen, die dem Avatar-Film von James Cameron nachempfunden sind. Also er baut wirklich so Terrarien, die dann auch so themed sind, die haben dann so Themen und es sieht wirklich mega geil aus. Unglaublich viel Detail ableitet. Das macht richtig Spaß, sich das anzugucken. Und man hört schon, die Terrarien und Ameisen haben auch abgefahrene Namen, eben wie Phoenix Empire und so weiter. Wie es zu dem Namen kommt, erzähle ich später noch. Fakt ist erstmal, jetzt für den Clip, dass der Ameisenstamm Phoenix Empire in diesem Terrarium namens Hell's Kitchen rüber zu Mount Juno gelassen wird. Hierfür, du merkst schon, also ich sehe schon.
Wissen die selber, dass sie zu Phoenix Empire, tragen die auch Trikots? Oder?
Die sind da zu tief drin, habe ich auch den Eindruck. Ja. Damit diese Ameisen jetzt von dem einen Terrarium ins nächste kommen, wurde ein Schlauch mit Babypulver eingerieben, damit die Ameisen dann nicht flüchten können. Das ist so ein Trick, den ich auch jetzt über diesen Kanal gelernt habe.
Ein kleiner Lifehack.
Ein kleiner Lifehack, wenn man Ameisen zu Hause hat. Babypulver. Und die Ameisen kommen jetzt quasi von dem einen Terrarium, laufen sie ins nächste. Und es ist folgendermaßen inszeniert.
Mount Juno. I took a tube, covered it in baby powder, so the ants wouldn't be able to climb it. And after that, we were now ready to move our first team of Phoenix Empire ants inside. I was so nervous. AC family, you guys ready? Here goes nothing. I attached the tube to Hell's Kitchen and laid the other end onto the soils of Mount Juno.
Genau, zu dieser Musik laufen die Ameisen.
Das ist wirklich Hans Zimmer. Und ich sehe das hier aus dem Augenwinkel. Das sieht so geil aus.
The ants came pouring out. I felt tingles all over my body. Watching our beloved Phoenix Empire rushing out of the tube and spreading outward to explore the territories. The sight was truly magnificent.
Wow.
Ist das episch? I felt the tingles all over my body. Also er inszeniert das wirklich mit so einer Leidenschaft.
Das sieht auch so geil aus. Es ist so extrem krass gefilmt.
Es ist einfach Hollywood-reif. Gutes Storytelling, aber alles über Ameisen. Ein unglaubliches Universum, was der da geschaffen hat. Ich finde es so krank. Also wir haben jetzt so ein kleines Gespür für die Dramaturgie von diesen Videos. Wird mit starken Emotionen gearbeitet. Die Videos sind dramaturgisch sehr aufwendig, optisch auch mega ansprechend gemacht. Toll gefilmt mit scharfen Close-ups. Man sieht die Ameisen. Und dann habe ich wirklich Stunden vor diesen Ameisen-Videos gesessen und einen Tab geöffnet nach dem anderen und immer mehr Videos geguckt.
Man bleibt auch dran, wenn man will wissen, wie es jetzt weitergeht.
Genau. Also sie haben auch so Cliffhanger und alles, was dazugehört. Es ist so eine Art Ameisen-Dschungelcamp, so Reality-Fernsehen für Ameisen. Und dann gucke ich da wirklich, wie die Ameisen von A nach B krabbeln, beziehungsweise von Hell's Kitchen zu Mount Juno.
Aber mit spannenden Unterhaltungen.
Genau, dieses Avatar-Terrarium ist mega aufwendig gemacht mit Wasserfällen und Berglandschaften, fliegende Berge, alle mit so eigenen Namen, die er dann auch so vorstellt. Mount Mercury, Mount Venus, Mount Minerva und also, keine Ahnung. Er hat einfach so ein Disneyland für Ameisen geschaffen.
Kurze Frage, hat er das alles in seiner Wohnung, diese ganzen Terrarien? Ist das draußen?
Er hat so ein
riesigen Raum, ich nehme an, es ist seine Wohnung, also er hat einen riesigen Raum mit mehreren Terrarien, die er mit allem möglichen Krabbelzeug gefüllt hat.
Abgefahren.
Die Königin von diesem Volk, von dem wir gerade gehört haben, heißt übrigens Amber Empress. Die andere Kolonie heißt Magma Chambers. Also die haben alle so richtig abgefahrene Namen und die erarbeitet er zusammen mit der weltweiten Ameisen-Community, sagt er. Also er hat so einen Inner Circle von fleißigen AbonnentInnen, die Insider-Informationen haben, auch mit ihm in Kontakt stehen und dann antworten die und scannen quasi die Kommentare unter den Videos, wo Vorschläge gemacht werden für die Namen. Und da muss ich sagen, das hat auch schon alles durch diese Community und so, hattest du auch schon so ein bisschen Sekten-Vibes, so Sekteninsekten. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber es ist irgendwie, ist es auf jeden Fall eine wahnsinnige Bubble, wo es sich mal lohnt, reinzugucken.
Das klingt wirklich extrem spannend.
Man merkt dann auch, wenn man sich ein bisschen weiterklickt und den Tab öffnet von der Webseite von ihm, da wird das alles auch schon so ein bisschen professioneller und wie so eine ganze Organisation. Der hat auch einen Online-Shop, wo man Sachen kaufen kann für andere AmeisenhalterInnen und so. Also es ist alles irgendwie mega abgefahren. Auf ein Video würde ich jetzt nochmal ein bisschen genauer eingehen. Das hat Anton ja auch schon angesprochen. Das Hühnervideo.
Oh no.
Das fand ich wirklich krank. Dieser Typ macht seinen Ameisen nämlich jedes Jahr ein Weihnachtsgeschenk und diese Videos sind so ein Fan-Favorite. In dem einen Jahr hat er ihm eben einen Hühnerkopf geschenkt und da hören wir mal kurz rein.
So this year, I had to give them a gift they'd love. Something that would beat the hamster I gave them 2 years ago. And the cockroach Christmas tree I gave them last year. And so AC family, this week, what they received for Christmas was something they'd never before had. And what they ended up doing to it will leave your jaw on the floor.
Oh, that's
just
eklig.
As it did mine. You'll see exactly what I mean at the end of this video.
Also ganz kurz, der hat ihnen schon einen Hamster geschenkt zu Weihnachten,
ja.
Einen Weihnachtsbaum aus Kakerlaken,
ja.
Und jetzt den Hühnerkopf.
Ganz genau.
Und die Ameisen finden es geil.
Ja, also er war überrascht davon, in dem Video wird das erklärt, dass die Ameisen sich jetzt nicht sofort auf diesen Hühnerkopf gestürzt haben, weil, das kam dann später raus, der Hühnerkopf war zu kalt und das tötet die Ameisen. Und das haben die Ameisen gecheckt, aber der Typ nicht.
Oh.
Und der hat dem so einen kalten, wirklich gerupften, rohen Hühnerkopf da reingestellt. Und die Ameisen waren aber nur unten an dieser Stange, wo der Kopf aufgespießt ist. Eigentlich hat er den gepfählt, dieses Huhn gepfählt. Die sind da quasi darauf zugekrabbelt, weil sie dieses Fleisch gerochen haben. Es ist wirklich eine abgefahrene Welt. Und dann, als der Kopf aber eben warm geworden ist, über einen Tag, sind die Ameisen daran und haben den wirklich abgenagt bis aufs letzte Fitzelchen Fleisch. Und das siehst du dann im Zeitraffer. Es ist auch wirklich alles ein bisschen eklig, aber abgefahren. Also ich war fasziniert auf jeden Fall davon. Muss aber auch sagen, und jetzt komme ich zu den kritischen Tönen, die ich vorhin schon gesagt habe. Irgendwann habe ich dann diese Videos gesehen, wo er so sagt, ja, ich habe sieben unterschiedliche Kolonien in ein Terrarium und die haben gegeneinander gekämpft und ich weiß gar nicht genau. Und da war ich schon so, das grenzt jetzt schon so langsam an so Tierversuche.
Ja,
auch wenn sie Ameisenfans sind. Also er ist irgendwie da leidenschaftlich drin.
Er zettelt Kriege an
und alles, man hat so das Gefühl, auch so für Clickbaiting. Also ich weiß nicht, ich war dann irgendwann so ein bisschen, okay, ich schließe jetzt diese Tabs für heute.
NDR, das Spezi-Krieg-Update.
Ja, Caro, was gibt es denn jetzt noch Neues von der Spezi-Front?
Ich fasse mich kurz. Wie ihr alle wisst, berichten wir bei Too Many Tabs seit Jahren über den Spezi-Krieg, der ursprünglich zwischen der Brauerei Riegele, dem Hersteller der Original-Spezi, und dem Paulaner-Konzern wütete. Paulaner hatte sich vor Gericht recht gemütlich gemacht, kann man sagen, und klagt seitdem ein Getränkekonzern nach dem anderen in Grund und Boden. Spezi-Gigant Paulaner hat in jüngster Zeit sowohl die Carlsberg-Brauerei verklagt, die ja mit ihrer Brauerlimo ein Konkurrenzprodukt zur Spezi auf den Markt gebracht hat. Da war dem Paulaner-Konzern das Etikett zu ähnlich und den Streit hat Paulaner auch gewonnen. Allerdings geht Paulaner ja auch noch gegen den Getränkehersteller Behrensen aus dem Emsland vor, weil auch dort das Etikett der Cola-Orangenlimonade von Mio Mio Paulaner zu nah dran ist am eigenen Design.
Wir erinnern uns alle noch und da gibt es jetzt Updates.
So ist es. Der Prozess vor dem Landgericht München hat jetzt gerade frisch begonnen, wenn wir hier aufnehmen. Das dürfen wir verkünden. Der Streitwert liegt wohl bei einer 250.000. Paulaner hatte das Wellendesign auf seinen Spezi-Flaschen schützen lassen und sagt, das Design von Behrensens Mio Mio und auch die Farben sind viel zu ähnlich. Behrensen hält dagegen. Wir haben Kreise und keine Wellen auf der Flasche. Aha. Außerdem ist die Idee für das Design von einer Tapete im ehemaligen Studentenzimmer des heutigen Marketingchefs gekommen. Mhm. Und der Paulaner-Anwalt, der versteht da gar keinen Spaß, der hält die Tapete für irrelevant.
Unglaublich, unglaubliche Entwicklung. Wie geht es da denn jetzt nun weiter?
Ja, das weiß der Kuckuck. Es kann so oder so ausgehen, sagt der Vorsitzende Richter Vincent Meyer am Landgericht München am Ende der mündlichen Verhandlung. Und am 5. August will er verkünden, wie es ausgeht. Und wir bei Too Many Tabs bleiben selbstverständlich dran.
Vielen Dank, Caro Worps, für dieses Spezi-Krieg-Update.
NDR. Das Spezi-Krieg-Update.
Es geht natürlich um die Geschichte von Nancy Kerrigan und Tonya Harding. Der größte Skandal in der Geschichte des Eiskunstlaufens wird er genannt. Einer der berühmtesten Sportskandale überhaupt. Wir sind in den 90er Jahren. In einer Ära, in der die USA auch einen weiblichen Eiskunstlauf-Superstar hatte, nämlich Tonya Harding. Extrem erfolgreich. Sie war auf nationaler Ebene sehr erfolgreich und quasi USA-Meisterin. Sie hat bei der Weltmeisterschaft Silber gewonnen, also einfach eine sehr erfolgreiche US-Eiskunstläuferin. Und die will sich jetzt 1994 für die Olympischen Spiele in Lillehammer in Norwegen qualifizieren. Und mittlerweile hat Tonya Harding aber auch ernstzunehmende Konkurrenz bekommen, und zwar aus den eigenen Reihen. Nicht nur Tonya Harding will sich für die Olympia qualifizieren, sondern natürlich auch noch andere US-Athletinnen, allen voran ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan. Und die beiden wurden jetzt aufgebaut in den Medien als Antagonistinnen. Und das Interessante ist eigentlich, dass die eigentlich dieses Konkurrentinnen-Ding gar nicht so sehr gefahren sind aus sich heraus. Die waren einfach beide sehr gute und sehr ehrgeizige Sportlerinnen, die, wie man in späteren Interviews auch immer gerade von Tonya Harding hört, eigentlich befreundet waren. Nancy Kerrigan ist die Gute. Sie hat vom Laufstil her was von einer Ballerina. Sie ist sehr schmal, sie ist filigran, sie ist elegant in ihren Bewegungen. Sie kommt aus gutem Hause, sie hat lange dunkle Haare. Sie wird mit Schneewittchen verglichen. Sie ist einfach die Märchenfee Nancy on Ice. Tonya Harding dagegen ist einfach extrem geskillt, aber vom Typ her immer eher eine Athletin. Also sehr stark, sehr muskulös. Aber sie wirkt eben nicht so weich in ihrer Ausstrahlung nach außen. Und da kommen dann eben so Zuschreibungen wie Maschine ins Spiel.
Also es sind zwei unterschiedliche Typen, die jetzt natürlich dafür prädestiniert sind, von Medien dazu aufgebauscht zu werden, irgendwie miteinander in einem Storytelling zu funktionieren, was sie selber gar nicht, also quasi begehen, sondern von außen ihn auferlegen.
Und vor allem so unterschiedliche Typen, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie man im Eiskunstlauf-Profisport eben sein kann. Also das sind einfach beide Top-Athletinnen. Du kannst dir vorstellen, und du siehst es auch auf Fotos, also ohne da jetzt irgendeine Wertung einfließen zu lassen, die haben einfach unfassbar durchtrainierte athletische Körper, beide. Mhm. Und wer da jetzt anfängt, die Oberschenkel von den beiden gegeneinander zu vergleichen, der gehört wirklich in die Hölle. Also Tonya Harding hat da vielen einfach nicht ins Bild gepasst und hat auch eben dadurch Bodyshaming erfahren. Und sie hat auch noch aus einem anderen Grund bei vielen nicht in dieses Bild der märchenhaften Eiskunstprinzessin gepasst, weil sie eben aus einer sehr unterprivilegierten Familie kam. Da fällt oft der Begriff White Trash, wenn über Tonya Harding gesprochen wird. Sie hat so eine frizzige, schlecht blondierte 80er-Jahre-Frisur. Sie trägt scheußliche, grelle, trashige Kostüme, die sie selber nähen musste, weil sie eben so prekär aufgewachsen ist.
Grelle Kostüme ist kein Verbrechen, liebe Leute.
Kein Verbrechen, aber also ja, schön waren die jetzt nicht unbedingt. Camp ja, vielleicht.
Ja, Camp, ich habe auch schon mit einer kotzgrünen Glitzerjacke bei einem Podcast live gesessen.
Im besten Falle wird ihr Camp nachgesagt, im schlimmsten Falle eben White Trash, was natürlich auch problematisch ist. Sie kommt aus einem sehr schwierigen Elternhaus mit einer schwierigen Mutter. Sie hat durch diese sehr harte und erbarmungslose Mutter, so schildert sie selbst, psychische und physische Gewalt erfahren. Also sie kommt aus keiner heilen, für den amerikanischen Glamour, US-Sport gut vermarktbaren, heilen Familie, sondern sie kommt aus der Unterschicht und sie sieht einfach anders aus und sie verhält sich einfach anders, als sich da viele Leute wünschen. selbst heute ist es ja noch so. Also selbst Alyssa Liu musste sich Kommentare über ihren Körper anhören bei Olympia dieses Jahr, weil sie nicht ganz so dünn ist, wie viele es vielleicht gewohnt sind aus diesem Sport. Also sie läuft hier mit bei Olympia als ausgewachsene Frau. Habe ich gelesen, solche Kommentare, also wirklich einfach eklig, aber hier sind wir noch in den 90ern, also es ist um ein Vielfaches schlimmer
gewesen. Ja, und noch ein anderes Vokabular auch.
Also die beiden wurden aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit, es war natürlich gefundenes Fressen, in dieser eh schon sehr, ja, Welt, die mit Drill und Konkurrenz und dem Leben von jungen Mädchen irgendwie zusammenhängt, diese ganze Welt, das hat natürlich super da reingepasst, diese Antagonistinnen-Erzählung zu kreieren. Und Tonya Harding selbst hat eben diese Rivalität oft beschrieben als Prinzessin gegen Außenseiterin. Sie hat sich immer ungerecht behandelt gefühlt. Sie war wie America's Sweetheart und sie selber eben ein Haufen Scheiße, so ungefähr. Mhm. Da ist sie durchgegangen. Und die beiden sind aber von ihren Skills her inzwischen immer mehr auf Augenhöhe. Also auch Nancy Kerrigan hat zum Beispiel eine Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften im Gepäck und Bronze bei den vorherigen Olympischen Spielen. Und sie ist inzwischen die größere Favoritin der beiden und die Hoffnung des Landes bei den Olympischen Spielen. Und für Tonya Harding wird langsam die Luft dünn. Und dann kommt es eben zu dem Tag. Wir sind in einer Eislauf-Trainingshalle in Detroit. Es ist der 6. Januar 1994. Nancy Kerrigan dreht ihre eleganten Runden auf dem Eis. Jeder Sprung und jede Pirouette ist federleicht. Alles sitzt. Sie ist die Favoritin auf den Olympiasieg. Sie ist Miss Perfect. Sie hat ein weißes Rüschenkleidchen an, ein weißes Haarband, um ihre langen dunklen Haare. Sie ist konzentriert und hat ihr Ziel vor Augen. Sie will Gold holen bei den Olympischen Spielen in Norwegen. Sie geht vom Eis, das gibt es auch alles im Videomaterial von tatsächlich, wie sie abgeht, sich ihre Schoner über die Schlittschuhe zieht und durch einen Vorhang quasi in die Katakomben dieser Halle geht. Sie betritt einen Gang Richtung Kabine. Und ein paar Sekunden später ist plötzlich alles anders und diese Bilder gehen um die Welt. Also okay. Um die ganze Welt gehen die Schreie why, why, why.
Das ist jetzt schon so hard to watch. Also die liegt da wirklich auf dem Boden und weint ganz bitterlich und ist da aber zurechtgemacht in ihrem Trainingsoutfit.
Genau.
Also weint total.
In ihrem weißen Kleidchen kauert sie da auf dem Teppich. Um sie rum sind eben TrainerInnen, SanitäterInnen, die sich um sie kümmern. Und sie schreit immer wieder why und weint und presst gerade noch hervor, jemand hätte sie mit einem schwarzen, harten Stock auf ihr rechtes Knie geschlagen.
Das ist so eine Horrorvorstellung.
Es ist eine absolute Horrorvorstellung. Und es ist ausgerechnet das Knie, auf dem sie ihre Sprünge natürlich landet. Heißt, kaputtes Knie, sie kann die Olympia-Quali vergessen. Und ihr Traum ist von einer Sekunde auf die andere geplatzt. Tonya Harding hingegen, ihre Konkurrentin, gewinnt nur ein paar Tage später die Meisterschaft und kann sich für Olympia qualifizieren und sie ist wieder Nummer 1 im Team. Und für die Medien ist natürlich sowieso schon klar, was hier gelaufen ist. Tonya Harding ist ja eh schon die böse Eishexe, sie wird einfach Eishexe genannt, schon vor diesem Incident und jetzt erst recht. Aber der Fall ist recht kompliziert und es ist nicht ganz eindeutig, wer dahinter steckt und das FBI fängt an zu ermitteln in diesem Fall. Alle Spuren führen schnell zu einem Mann namens Shane Stand. Und der gesteht auch recht schnell, dass er den Angriff mit dem Schlagstock auf Nancy Kerrigan verübt hat. Aber es kommt raus, dieser Stand ist selber nur ein Auftragsschläger. Er wurde engagiert und die Spuren führen noch weiter. Es kommt raus, dass dieser Typ wiederum $6,500 von seinem Onkel bekommen hat, namens Derek Smith, der den Fluchtwagen gefahren hat. Und die Anweisung war, er soll eine Eiskunstläuferin außer Gefecht setzen. Und die Spuren führen noch weiter. Es kommt raus, dieser Plan, dieser Anschlag auf Nancy Kerrigan, stammt von diesem Smith, von einem Mann namens Sean Eckhart und von einem Mann namens Jeff Gillooly. Und jetzt kommt's, Der Ehemann von Tonja Harding.
Ah, das ist so grauselig. Es ist so eine Horrorvorstellung. Und wie pervers ist das, dass quasi so eine große sportliche Konkurrenz erzeugt wird, dass so etwas passieren muss.
Ja.
Ja.
Also ich will natürlich nicht da das alles auf die Konkurrenz von außen schieben. Das ist natürlich einfach eine Straftat, zu der irgendjemand sich dort entschieden hat. Medien hin oder her. Zu diesem Zeitpunkt waren übrigens Tonja Harding und ihr Ehemann Jeff Galluli getrennt. Also der Ex-Mann von Tonja Harding hat einen Mann bezahlt, der Nancy Kerrigan außer Gefecht setzen soll. Der andere, Sean Eckert, war gleichzeitig auch Tonja Hardings Bodyguard schon vor der Attacke. Und der soll von ihr angestellt worden sein, nachdem sie eine Todesdrohung bekommen haben soll. Später hat Shane Stand aber ausgesagt, dass Tonja Harding das selber inszeniert hat. Also da stecken so viele weirde, verworrene Handlungsstränge drin in diesem ganzen Umfeld von Tonja Harding, was diese Männergruppe betrifft. Warum jetzt genau der Ex-Mann die Konkurrentin von Tonja Harding ausschalten wollte, das ist irgendwie auch nie ganz klar. Er wollte sie einfach unterstützen und pushen.
Okay.
Tonja Harding wiederum, da fragt man sich ja, was sagt die denn jetzt dazu? Jetzt haben irgendwie die Männer gestanden, dass sie dahinter stecken. Aber Tonja Harding sagt, ich wusste nichts davon. Während quasi diese ganzen Ermittlungen auf Hochtouren laufen, reist Tonja Harding nach Norwegen. Und sie ist nicht alleine. Nämlich Überraschung und Plot-Twist, wer ist dabei? Nancy Kerrigan. Zum Glück war die Verletzung am Knie nicht so schlimm wie gedacht. Und sie konnte zwar bei der Quali nicht mitlaufen, aber es wird für sie eine Ausnahme gemacht, weil sie eben nichts für diesen Angriff konnte, kriegt sie eine Art Wildcard und darf an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ja, und diese Luft im olympischen Dorf, die kann man jetzt wahrscheinlich schneiden. Also Nancy Kerrigan ist quasi mit ihrer Attentäterin oder der Frau ihres Attentäters zusammen auf Klassenfahrt und muss mit der zusammen in einem Haus wohnen und muss mit der zusammen trainieren. Also sie haben da zwischenzeitlich versucht zu erwirken, dass die getrennt voneinander trainieren. Das hat das Olympische Komitee aber abgelehnt.
Oh, also es tut mir leid, dass ich hier heute den ganzen Tag komische Stöhngeräusche mache und nichts dazu wirklich sagen kann. Aber ja,
es ist eine ganz fiese wortlos. Situation.
Es ist einfach ganz perfide und fies und total beklemmend.
Ja. Sie müssen zusammen aufs Eis und ignorieren sich eben so gut, wie sie können. Dann ist Wettkampftag und du kannst dir vorstellen, dass da wirklich die maximalste mediale Aufmerksamkeit drauf lag, auf diesen Moment. Diese Erzählung von der Guten gegen die böse Eisprinzessin ist quasi auf ihrem Höhepunkt. Alle wollen sehen, was jetzt passiert. Und als Tonja Harding läuft, gibt es in den USA höhere Fernseheinschaltquoten als beim Super Bowl. Also so big war dieses Ereignis. Und tatsächlich hadert Tonja Harding beim Wettkampf mit ihren Schlittschuhen, ein Schnürsenkel reißt, sie muss abbrechen unter Tränen.
No way.
Läuft zum Jury-Tisch und zeigt ihren abgebrochenen Schnürsenkel unter Tränen und ihr wird erlaubt, noch einmal von vorne zu beginnen.
Oh Gott, mit ihrer noch mehr Druck.
Noch mehr Druck. Sie läuft solide, aber es reicht am Ende nur für den 8. Platz. Also keine Chance auf das Siegerpodest. Für Nancy Kerrigan läuft es dann so.
Jetzt die Kombination. Tollup-Dreifach und wenn es geht, noch ein Dreifacher. Ja.
Sie läuft wie eine glitzernde Märchenprinzessin, ihre Traumkür bei den Olympischen Spielen und läuft die vielleicht beste Kür ihres Lebens und ist quasi sehr knapp am Ende, aber sie gewinnt tatsächlich Silber. Sie wird 7 Wochen nach dem Angriff auf ihre Kniescheibe Zweite beim größten Sportereignis der Welt.
Das
ist wie so Disney-Filmplot. Am Ende steht dann diese gute Prinzessin auf ihrem Podest, der Unrecht widerfahren ist und Karma regelt einfach. Tonja Harding hat Probleme mit ihrem Schuh, muss weinend abbrechen und Nancy Kerrigan strahlt mehr denn je am Höhepunkt ihrer Karriere nach diesem krassen Anschlag.
So richtig Karma-mäßig.
Komplett. Und dann im März, also einen Monat nach diesen denkwürdigen Olympischen Spielen, gibt endlich Tonja Harding das lang ersehnte Statement ab.
I would like to begin by saying how sorry I am about what happened to Nancy Kerrigan. I am embarrassed and ashamed to think that anyone close to me could be involved.
Also, ihr tut es alles sehr leid. Sie schämt sich und sie ist quasi betroffen, dass irgendjemand aus ihrem Umfeld sowas fähig sein könnte. Und das war aber noch nicht alles, weil der entscheidende Satz kommt noch.
I had no prior knowledge of the planned assault on Nancy Kerrigan. I am responsible, however, for failing to report things I learned about the assault when I returned home from Nationals.
Also sie bleibt zunächst bei ihrer Geschichte, sie hat vor nichts gewusst, aber trotzdem ist sie dafür, erkennt sie an, verantwortlich, bestimmte Informationen zurückgehalten zu haben, die sie erfahren hat rund um dieses Attentat.
Ja, das ist jetzt mysteriös.
Das ist mysteriös und es ist irgendwie sehr schwammig formuliert. Also sie sagt, sie hat vielleicht doch ein bisschen was gewusst. Das, was alle geahnt haben, ist quasi wahr. Also sie wusste von Details, von denen sonst nur die Täter wissen konnten. Dann sind sogar in Müllsäcken mit Unterlagen, auf denen Pläne dieses Anschlages notiert wurden, hat das FBI ihre Handschrift identifiziert. Ja, es ist wirklich alles ein richtiger Krimi einfach. Und sie wurde verurteilt. Sie hat ja lange, wie gesagt, diese Beteiligung an dem Attentat bestritten. Deswegen wurde sie quasi nicht wegen dieses Anschlags verurteilt, sondern wegen Behinderung der Ermittlungen zu dieser ganzen Causa. Aha, okay. Und zwar zu einer Strafe von 3 Jahren auf Bewährung. Da musste sie noch eine hohe Geldsumme zahlen und 500 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Und das Härteste für sie, sie wurde lebenslang vom US-amerikanischen Eiskunstlaufverband ausgeschlossen. Ach Miguel, weißt du, was wir auch noch machen müssen? Ein kurzes Spezi-Krieg-Update.
Oh ja, da freue
ich mich. Denn es gibt hier aktuell wieder Streit vor Gericht.
NDR, das Spezi-Krieg-Update.
Caro, der letzte Stand hier im Podcast war ja, Paulaner und Behrensen sind vor Gericht. Gibt es denn in diesem Streit eine Entscheidung?
Ja und nein, Miguel. Spezi-Gigant Paulaner, Veteran aus dem ursprünglichen Spezi-Krieg gegen Original-Spezi-Hersteller Riegele, wir erinnern uns. Paulaner hatte ja Getränkehersteller Behrensen aus dem Emsland verklagt, da ihn das Design der Mio Mio Cola und Orangemische zu nah dran war an den eigenen Paulaner-Spezi-Flaschen. In einem ähnlichen Streit hatte Paulaner ja vor Gericht schon Erfolg, als sie die Karlsberg-Brauerei wegen ihrer Brauerlimo verklagt hatten. Und nun gab es ein Urteil im Fall Paulaner gegen Behrensen. Das Landgericht hat entschieden, Paulaner Recht gegeben und das Design der Mio Mio Flasche verboten. Es sähe dem Design der Paulaner Spezi tatsächlich zu ähnlich. Allerdings will Behrensen gegen dieses Urteil vom Landgericht München nun Berufung einlegen. Der Behrensen-Chef nannte dieses Urteil lebensfremd.
Das heißt, es geht jetzt weiter im Spezi-Krieg?
Wir dürfen gespannt sein, ob Paulaner erneut Recht bekommt oder einen einschneidenden Rückschlag auf dem deutschen Spezi-Schlachtfeld einstecken muss, wenn dann doch Mio Mio Recht bekommt. Und über allem schwebt die Frage, wann kehrt endlich Frieden ein? Und muss dieser Krieg erst von Donald Trump beendet werden?
Wir bleiben dran. Danke, Caro. Pass auf dich auf an der Spezi-Front.
NDR, das Spezi-Krieg-Update.
Gut, dass wir das jetzt nochmal so zusammengefasst und wohl kuratiert präsentiert bekommen haben. Man verliert ja manchmal echt den Überblick beim zum Beispiel Spezi-Krieg.
Ja, ja, ja.
Gut. Haben wir sonst noch was oder wollen wir abmoderieren?
Abmoderieren.
Ja, okay. Dann könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne auch Tabs zukommen lassen. Entweder an toomanytabs@ndr.de oder
online, Socials, Miguel R. aus A., Caro Worps, das sind wir im Internet, zum Beispiel Instagram, schreibt uns Nachrichten, folgt uns da rein, schickt uns eure Rabbit Holes.
Bewertet
und
den Podcast.
Zu. Bitte bewerten.
Bitte.
Gut bewerten, ja. Nicht schlecht bewerten. Dann können wir uns gleich in die Haare schmieren, eure schlechten Bewertungen. Gut bewerten, weiterempfehlen, gerne. An Leute, die vielleicht noch nie was vom Spezi-Krieg gehört haben. Sollte ja geben. Dann empfehlt denen doch mal unseren Podcast weiter. Das hilft uns sehr und freut uns. Ansonsten hören wir uns hier wieder mit einer anderen Folge. Seid gespannt.
Ja, da wird ja wohl noch einiges auf euch warten.
Da wird ja wohl was kommen, ne?
Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Was hier noch alles für Tabs auf und wieder zugemacht werden.
Was wir für einen dünnen Pfiff von uns geben in diesen Best-of-Folgen. Es geht wirklich auf keine Kuhhaut, Leute, Leute.
Jetzt will ich weiter chillaxen.
Ja, happy Urlaub. Tschüss.
Tschüssi.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Es gibt eine neue Staffel vom Podcast Wild Wild Web, den wir euch hier ja auch schon mal empfohlen haben. Und diese Staffel, die dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Es geht nämlich um die vielleicht mysteriöseste Softwarefirma der Welt, Palantir. Das Unternehmen spielt eine wichtige Rolle in vielen Konflikten, zum Beispiel bei den Kriegen in der Ukraine oder in Nahost und bei den Massenverhaftungen von ICE in den USA.
Um Palantir kursiert viel gefährliches Halbwissen, aber das Team hat es geschafft, hinter die Kulissen zu schauen und mit vielen Ex-Mitarbeitenden zu reden. Inside Palantir ist zum ersten Mal die ganze Story, ausgewogen und kritisch, ohne PR oder Panikmache. Alle Folgen von Wild Wild Web Inside Palantir gibt es in ARD Sounds und den Link dazu findet ihr natürlich wie immer bei uns in den Shownotes.
Cross-Promo Ende.
Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Caro Worps und Miguel Robitzky.
Producerin Henny Koch.
Redaktion Der Apparat Berlin.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tips, 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 too many tips.